vielen Dank für den herzlichen Empfang. Zuallererst vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf heute, insbesondere eben an den Studiengang Information, Medien und Bibliotheken und eben an die Professorinnen Professor Dr. Ferch und Professor Dr. Gläser. Ich habe mir erlaubt, das Thema heute noch ein bisschen größer zu formen, eben nicht nur eine Projektvorstellung zu machen, sondern eben auch im Sinne dieser Open Knowledge Ringvorlesung das Thema Open Education auch nochmal zu thematisieren. Ich werde nicht in zu viel Theorie gehen, sondern tatsächlich auch in die Anwendung, Praxis Hinweise geben und wie man das alles machen kann tatsächlich. Also ist vielleicht für Sie und euch hier im Studiengang auch ganz spannend, einfach welche Faktoren sind zu beachten, wenn man OERs erstellen will, wenn man offene Bildung quasi leben will. Ich springe einfach mal direkt rein. Ich habe hier mal einen Fahrplan notiert, also eine Agenda. Ist wie folgt, eben am Anfang werde ich einmal kurz hier über Openness und Open Knowledge und eben die Kontextualisierung, wie Open Education hier reinpasst, skizzieren. Ein Punkt, der tatsächlich bei diesen Fragen nicht außer Acht gelassen werden kann, sind die leidigen Rechtsfragen. Leidig deshalb, weil es eben ja doch immer sehr, ja, ich sag mal, frickelige Fragen sind auch, aber man muss sich tatsächlich damit auseinandersetzen, wenn man das vernünftig machen will, sage ich mal. Dann haben wir eben als ja, verheißungsvolle Lösung das Angebot OER, mit dem man letztendlich die Detailfragen in Richtung Rechtsstreitigkeiten und Ähnlichem potenziell umgehen kann und komme dann eben zu einem Fokus auf einerseits der Entwicklung in Deutschland und dann nochmal im Zoom quasi in die Stadt Hamburg mit der Hamburg Open Online University und an der Universität Hamburg, wie wir das hier ausgestaltet haben und eben auch das Projekt SYNLÖR im Akronym oder eben Synergien durch Lehren und Lernen für mit OER. Genau. Dann hier gleich mal weiter. Ich glaube, diese Grafik kennen Sie schon aus anderen Vorlesungen, hatte ich gesehen. Das berühmte Schweizer Taschenmesser, der Open Knowledge oder Open Source im Zentrum. Wir haben das mal so ein bisschen farblich hervorgehoben, was es hier heute tatsächlich hauptsächlich geht. Das heißt, eben das Gelbe oben, Open Knowledge, Open Education, peripher, was hier noch mit reinspielt, Open Standards, Open Access natürlich generell und was haben wir da oben noch? Ja, Open Data und Ähnliches. Genau. Das nur zur Rahmung. Generell kann man sagen, Openness ist natürlich mittlerweile, also vor allem in den letzten Jahren, tatsächlich ein heißes Thema geworden in der Hochschullandschaft. Und die Standarddefinition, die quasi im Netz auch so verfügbar ist, unter der Adresse opendefinition.org, auf die man sich quasi international mittlerweile geeinigt hat, ist tatsächlich dieser Ausspruch hier, Open means anyone can freely access, use, modify and share for any purpose. Genau, das in Klammern ist tatsächlich nochmal eine kleine Relativierung, aber das lasse ich mal so stehen. Aber eben tatsächlich dann ja, der Punkt der Rechtsfragen, den wir eben im Kontext von Bildung auch nicht ganz ausschließen können, weil eben es ja um die Weitergabe von Materialien geht, die Weitergabe von Wissen und da tatsächlich auch Parteien in gewissen Kontexten auch Ansprüche haben. Und letztendlich haben wir bei den Rechtsfragen tatsächlich immer ein Spannungsverhältnis zwischen eben den ja, Institutionen und Personen, die ja, Geld- und Rechtsansprüche auf erstellte Materialien haben, also im Großen und Ganzen tatsächlich das Verlagswesen und den Lehrenden an den Hochschulen, die natürlich Materialien weitergeben möchten, verteilen möchten, mit den Studierenden teilen. Hier zwei Beispiele, die tatsächlich mit diesen Links notiert sind, was tatsächlich aktuelle Diskussionen sind. Also hier dieser Abzocke-Artikel, das ist tatsächlich eine Angst gewesen, die in der früheren Open-Community auch so ein bisschen mitgeschwungen ist, weil man befürchtet hat, dass wenn Sachen formal zwar offen bereitgestellt werden, aber eben inhaltliche Fehler bei der Auszeichnung gemacht werden, dass dann doch auch die Anwälte kommen und einen wieder abmahnen. Vielleicht einmal die Frage ins Publikum, wer von Ihnen oder euch hat denn schon Erfahrungen mit Abmahnanwälten machen dürfen? Zwei, ja, also ich melde mich auch, drei, vier, okay, doch ein paar Leute. Dieses Business ist tatsächlich nicht schön und es scheint ein Geschäftsmodell zu sein, das aber eben entsprechend lukrativ ist und dementsprechend natürlich zu vermeiden ist eigentlich, weil man als Leidtragender dann eben ja, finanzielle und rechtliche Probleme aussitzen muss tatsächlich. Generell haben wir zum Punkt des Urheberrechts oder eben den Rechtsfragen die Situation in Deutschland, dass wir ein Urheberrecht haben, das quasi an die Person gebunden ist. Das heißt, wenn Sie oder ich ein Arbeitsblatt erstelle, bin ich als Schöpfer tatsächlich auch erstmal wirklich weiterhin der Urheber und kann dieses Urheberrecht auch nicht abtreten. Das geht tatsächlich rechtlich nur dadurch, dass ich sterbe und das weitervererbe. Ansonsten bleibt das immer an meiner Person hängen. Und wenn wir dann hier einmal reingucken, ist tatsächlich eben das Urheberrecht, wenn alle Rechte vorbehalten sind an Materialien, eben das Problem, dass jede Einzelverwertung einer einzelnen Lizenz bedarf, das heißt einer einzelnen Nachfrage. Es ist sehr viel Kommunikationsaufwand, Stück für Stück immer die Rechte von Verlagen einzuholen, wenn man das im entsprechenden Kontext einsetzen will, wenn man sich denn nicht quasi in Grauzonen begeben will, was tatsächlich auch ja gelebte Praxis ist, wiederum andersrum. Aber eben, wenn man das tatsächlich rechtlich sicher machen möchte, müsste man hier in jedem Einzelfall tatsächlich Lizenzen einholen. Wenn man sich an gewisse Schrankenregelungen im Hochschulkontext oder Ähnlichem hält, ist das im Einzelunterricht dann eben dadurch zwar abgedeckt, aber eben auf den Einzelfall bezogen dann wieder sehr komplex. Ich habe jetzt hier mal noch drei Beispielszenarien skizziert, was denn mit diesen Schrankenregelungen passieren kann oder was die Implikationen dabei sind. Das nur hier mal in Kürze aufgeführt. Wie Sie merken, es sind quasi immer wieder Regulationen, die man nochmal eben prüfen muss. Ist zum Beispiel der digitale Raum, in dem ich Materialien bereitstelle, auch geschlossen durch ein Passwort gesichert oder ist er öffentlich zugänglich? Dann würde ich mich schon wieder angreifbar machen. Und eben die ganze Thematik tatsächlich relativ komplex. Die Lösung dafür ist tatsächlich, oder versprechen wir zumindest als Vertreterinnen und Vertreter der Open Education Bewegung, OER einzusetzen, das heißt offene Bildungsmaterialien. Bei OER kommen sogenannte Creative Commons Lizenzen meistens zum Einsatz. Creative Commons Lizenzen muss man sich so vorstellen, dass es eine Vorab-Erklärung der Autorin des Autors, dass man gewisse Nutzungsszenarien für den Zweitnutzenden oder Drittnutzenden freiwillig dazu einwilligt. Das heißt, es gibt eben verschiedene Abstufungen in diesem Lizenzmodell, das ja eben von dem berühmten CC BY, oder vielleicht mal kurz gefragt in die Runde, wer von Ihnen kennt denn Creative Commons Lizenzen schon? Oh, das sind viele, wow. Alles OER-Liebhaber. Gut, dann gehe ich tatsächlich gar nicht in die Tiefe hier rein, sondern eben nur in der Übersicht. Es gibt eben die verschiedenen Formen von den einfachen CC BY bis zu den Einzelversionen Non-Commercial oder ohne Veränderung, ND, Non-Derivative, die hier aufgelistet werden. Ich finde hier das Spektrum tatsächlich noch ganz angenehm zu sehen, was man denn damit machen darf, wenn ich die einzelnen Lizenzen verwende. Das ist vielleicht auch eine ganz gute Hilfestellung, um einzusortieren. Was darf wer wie? Und eben hier diese dunkelgrüne Seite auf der linken Seite, die die Features des Teilens, des Remixen und des kommerziellen Einsatzes beinhalten, sind tatsächlich nach internationalem Verständnis auch eben die Paradelizenzen für OER-Materialien. Das heißt, bis zu CC BY SA, von Public Domain bis CC BY SA, bin ich im OER-Bereich und wenn ich quasi in die restriktiveren Versionen gehe, ist je nach Community-Auslegung das dann schon kein OER mehr, je nachdem, wie man das, also wie strikt man das verfolgen will, wie pedantisch auch tatsächlich. Alles in allem geht es aber tatsächlich uns auch in unseren Projekten und ich glaube auch im Kontext der WHO, für die ich eben später auch noch kurz ja, eine Vorstellung dabei habe, eher darum, sich tatsächlich insgesamt auch mit dieser Problematik auseinanderzusetzen und das Thema Online-Materialien oder digitale Materialien und entsprechende Lizenzen, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen, was bedeutet denn was, also was bedeutet es, wenn ich Materialien ins Netz stelle und welche Implikationen hat das für Weiterverwendung? Und dann eben jetzt direkt mein Sprung auch zu der Frage, was denn eigentlich OER beinhalten. Ich gehe nur einmal noch mal ein kleines bisschen tiefer darauf. Habe hier so ein paar Fragen mitgebracht, die sich im Kontext OER tatsächlich erstellen. Das geht eben von der Produktion von OER über die Bereitstellung und eben die rechtliche Weiterverwertung. Das heißt, wer darf was mit meinen Materialien? Das sind exemplarisch hier mal in bunt dargestellt. Und letztendlich sind OER als Definition ja eben frei zugängliche und kostenlose, meist digitale Materialien für den Bildungsbereich. Das heißt, die Nutzung von OER ist eine Möglichkeit, mit urheberrechtlichen Beschränkungen umzugehen. Somit ein Ausweg aus dem Dilemma, das man mit Copyright-geschützten Materialien in der Lehre oftmals hat. Genau, hier kommt jetzt der kleine Film, den ich zeigen möchte. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Ton. Wir probieren es einfach mal.
A few years ago, a professor taught a climate change course, reaching about 100 students per semester. One day he thought,
if I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well.
So he did. And this is what happened.
Anna sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change.
Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa.
Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa.
Al, a participant in the course, shared the content with Gabby, who was studying environmental policy in Latin America.
Gabby brought the content to her class, and together they translated it into Spanish. After that, Gabby's professor shared it with his other classes.
Myra, another student, shared the content with her father, who passed it on to his colleagues.
Gabby's professor also forwarded the content to David, a colleague in the UK who was researching climate change. He updated some of the data, adapted it to his study, and published an article in an open journal. Researchers from all over the world were able to read the article.
David sent the updated content back to the original professor. By then, his course had reached so many more people than his 100 students.
Years later, many schools have begun to follow the example and open access to their content.
Governments began promoting the use of open textbooks, and students began saving money on books.
Other innovative universities began to open access to entire courses, making them available to participants from all around the world. These are open educational resources, teaching, learning, research resources that can be reused, redistributed, remixed, and revised.
Open educational resources are accessible to everyone. Learners, teachers, researchers, parents, workers, citizens, to you.
This is open education. Knowledge as a public good.
Everyone has a right to be educated, yet only a few have access to school.
Open educational resources increase access to, improve quality of, and reduce costs of education.
Sharing knowledge is important.
Now you know, open educational resources give everyone the opportunity to learn.
Genau, nochmal zu der Frage, was versteht man unter Open Educational Resources? Ich habe hier einmal kurz die drei Begriffe, die diesen Gesamtbegriff ausmachen, nochmal auseinandergenommen. Das heißt, den Kontext des Open haben wir hier tatsächlich in der Diskussion, die im Open Source Bereich tatsächlich ja auch ja, schon länger geführt wird, tatsächlich die Diskussion zwischen Libre versus Gratis. Das heißt eben der freie Zugang, der eben nicht nur die Bereitstellung von kostenlosen Materialien beinhaltet, sondern tatsächlich auch die Ermöglichung der freien Weiternutzung und des kreativen Remix tatsächlich ermöglicht. Dementsprechend werden dann eben freie Standardlizenzen verwendet, das heißt meist Creative Commons Lizenzen. Die Nutzungsrichtlinien im Rahmen des Urheberrechts sind eben mit diesen Lizenzen dann auch verbunden und ermöglichen anderen eben ohne 1:1 Absprache direkt die Weiternutzung und letztendlich dann auch, wenn man das denn auch im Remix nach den Regeln von OER weiterführt, ist quasi auch die Nachvollziehbarkeit des Entwicklungsverlaufs gegeben, weil man in den Lizenzangaben immer die Vorgängerversionen mitreferenziert. Und so lässt sich letztendlich auch ein gewisser Lernpfad oder die Entwicklung eben des Materials nachverfolgen. Educational ist es in dem Sinne, als dass wir einen sehr breiten oder offenen Bildungsbegriff anlegen. Open Educational Resources können eben letztendlich in allen Bildungskontexten eingesetzt werden, sei das von der Kita bis zur VHS oder der Hochschulbildung tatsächlich dementsprechend formal, kann nonformal oder auch Selbstlernphasen beinhalten. Das heißt, Sie können auch OER erstellen, mit denen Sie eigenes Wissen nochmal abprüfen in Form von Quizzes oder Ähnlichem. Die Altersspanne ist dementsprechend auch nicht begrenzt. Wir haben jetzt hier 1 bis 99 Jahre stehen. Das heißt aber nicht, dass 100-Jährige das nicht können, sondern letztendlich einfach das Spektrum abzudecken. OER können tatsächlich von ganz einzelnen Aspekten, wie zum Beispiel ein Arbeitsblatt oder eine thematische Einheit, bis zu ganzen Lernkonzepten beinhalten. Das heißt, auch ein ganzes Seminar-Setup kann eine offene Bildungsressource sein. Dahinter steckt tatsächlich auch ein gewisser qualitativer Anspruch, weil das Ganze ja auch immer wieder weiterentwickelt werden kann und sich dadurch zumindest ja, vom Versprechen her dann eben auch verbessert in der Weiterentwicklung. Die Aktualität ist dadurch quasi auch gegeben und die Kontextanpassung durch den Remix dann auch gewährleistet. Und Begriff Resources oder eben Materialien ist eben hauptsächlich webbasiert oder digital. Man spricht dann meistens eben von den digitalen multimedialen Materialien, das heißt Audio, Video, was man sich alles so im Netz vorstellen kann, von Quizzes über Text, über 3D, Virtual Reality oder sonstige Szenarien. Eben, das hatte ich bei Educational auch schon erwähnt, letztendlich ist die Perspektive eben auch möglich als Einzelmaterial oder eben als Gesamtkomplex, der eine ganze Seminareinheit zum Beispiel abdenkt über 14 Semesterwochenstunden oder so, oder kann auch ganze Lehrpläne umfassen. Dahinter steckt tatsächlich die große und vielbeschworene Kultur des Teilens, die eben dem, ich sag mal, egalitären und wahrscheinlich ein bisschen idealistischen Anspruch der Internetgeneration oder von Vertretern der Internetgeneration auch einhergehen. Das heißt, eben Kultur des Teilens, das nutzbar machen, anstatt nur zu verschenken und den Freiheitsgedanken, der über das Verschenken hinausgeht, noch mitzubringen. Das ist tatsächlich letztendlich auch so eine gewisse Ermöglichung oder Erziehung dahin, dass man sich selbstbestimmt und reflexiv oder reflektiert mit dem Internet und dem, was im Internet passiert, auseinandersetzt. Dementsprechend spielt es tatsächlich auch thematisch, glaube ich, sehr stark in Medienbildung mit hinein. Aber das nur als Randnotiz. Es ist dadurch eben auch stark kollaboratives Arbeiten möglich, weil wir digital arbeiten. Dadurch kann letztendlich auch Gemeinschaft gestärkt werden. Die Ideenvielfalt ist gegeben und letztendlich ein Ausbruch aus der eigenen Filterblase, wie wir es hier genannt haben, ist dadurch auch möglich, weil man sich auch mit Materialien beschäftigt, die vielleicht eben komplett von anderen Personen aus anderen Kontexten geliefert werden, aber man sich damit dann ja weiter beschäftigen kann. Dem Ganzen zugrunde liegend sind dann eben auch formalisiert die sogenannten 5 R's von David Wiley zu nennen, die bei Open Content eben auch eine starke Rolle spielen, vielleicht in anderen Reihen oder in anderen Teilen der Vorlesungsreihe auch schon mal thematisiert wurden. Auf Deutsch haben wir das Ganze hier als die sogenannten 5V-Freiheiten, weil wir dieses Affix des Re im Englischen eben mit dem Deutschen verarbeiten, vermixen, vermischen, übersetzen und sich das dementsprechend ganz gut anbietet. Ich gehe jetzt aber gar nicht weiter dann hier drauf ein, weil ich denke, es ist schon bekannt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie spielt OER und E-Learning oder eben digitale Lernen mit digitalen Materialien zusammen? Ich hoffe tatsächlich nicht so wie auf dem Bild. Das ist eine Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, wo skizziert wurde, wie Lernen im Jahr 2000 funktioniert. Eben die Abbildung in der Schule, wo der Lehrer in einen Bildungsfleischwolf die Bücher reinwirft und die Schüler dann das verabreicht bekommen. Auch da tatsächlich anknüpfend, Bildung funktioniert teilweise leider immer noch sehr stark auch formalisiert und frontal, auch eben mit analogen Materialien, deshalb hier der berühmte Kopierer. Und in dem Bild des Kopierers finde ich tatsächlich auch spannend den ziemlich vollen Papiermülleimer nebenan, der auch sehr viel Ausschuss quasi produziert und daran anknüpfen eben das Meme. Aber eben digitale Materialien versprechen eben mehr als das tatsächlich. Wie ich das vorhin auch schon aufgezählt hatte, eben das Versprechen von kollaborativen Arbeiten, das tatsächlich dann auch in die sogenannten Open Educational Practices mit aufgeht. Das heißt, letztendlich die Auseinandersetzung mit offenen Materialien unter den Vorzeichen des Digitalen, die ja letztendlich eben das Kollaborative fördert, das Zusammenarbeiten, das Reflektieren über das, was ich mit dem Digitalen letztendlich im Internet auch mache. Und eben hier das schöne Zitat von der Open Educational Quality Initiative, mittlerweile auch schon wieder ein bisschen älter, 2011, aber eben tatsächlich immer noch zeitlos gültig. Und das geht auch noch weiter und setzt eben gewisse Akzente, unter anderem die Unterstützung einer gesamten Institution an einer Hochschule oder einem Lernort, die damit reinspielt, um Open Educational Practices zu ermöglichen. Das heißt, der Lernende oder der Lehrende soll eigentlich idealerweise nicht damit allein gelassen werden, sondern eben der Lernort sollte idealerweise eben auch alle Faktoren abdecken, um dieses offene Lernen und Lernen abbilden zu können. Das ist, klingt natürlich ein bisschen idealistisch, aber ist, glaube ich, im Vergleich zu dem, was wir historisch gesehen in früheren Entwicklungen auch tatsächlich in der E-Learning-Schiene, die wahrscheinlich viele von Ihnen und euch auch noch kennen, wo tatsächlich sehr technikzentriert gearbeitet wurde. Das heißt, ich stelle ein Tool in den Raum oder einen Beamer oder ein Whiteboard und lasse die Leute dann damit allein. Das führt zu nichts und das ist letztendlich so die Weiterentwicklung des Ganzen. Zu sagen, digitale Lehre oder Lehre mit digitalen Medien so rum funktioniert eben besser, wenn man tatsächlich die Leute auch abholt, weil es letztendlich immer um die Menschen geht und nicht um die Technik. Ich habe das hier mal in einer Infografik vielleicht ein bisschen krude abgebildet, ein bisschen viele Details auch. Ich wollte es hier nur mal angemerkt haben, was möglich ist tatsächlich. Das heißt, offene Bildungspraxis, wie die umgesetzt werden kann. Wir haben hier die verschiedenen Schritte von der Erstellung von Material bis zur Bearbeitung und dem kollaborativen Zusammenarbeit im Seminarverbund oder eben in anderen Kontexten und der Bewerbung des Ganzen dann auch, das Publikmachen von Materialien. Das wird durch diesen Regenbogen abgebildet und die Schritte dann rechts beschrieben, was das bedeutet und links letztendlich dann exemplarische Auswahl von Tools, mit denen das möglich wäre. Manches davon habe ich eben auch selbst schon ausprobiert, deshalb ist das Ganze auch entstanden. Vieles andere ist auch Empfehlungen letztendlich, die ich selber noch nicht getestet habe, aber schon mal ganz gut klangen so. Das heißt, wenn man das ausprobieren möchte, gerne nur zu. Und auch diese Grafik ist entsprechend als OER bereitgestellt. Ich habe das unter Public Domain publiziert, das heißt, man kann das auch einfach weiterentwickeln und sagen, nee, drei Viertel dieser Grafik ist Quatsch, ich werfe das mal um und mache was anderes draus. Das ist eben das Schöne des Ganzen. Genau. Dann letztendlich die Frage vom Idealismus oder der Theorie auch so ein bisschen zur Frage, wie sieht das denn eigentlich bei uns momentan aus? A, hier in Deutschland und B, in Hamburg. Da kommen wir eben einerseits hier als historischer Abriss einmal, wie die Entwicklung von OER, also dem Thema OER tatsächlich in Deutschland so funktioniert hat. Und hier ist ganz spannend zu vermerken, dass wir eigentlich Ende der 90er schon auf einem sehr, sehr guten Weg waren mit unter anderem den Kollegen in Göttingen, die eine offene Videoplattform bereitgestellt haben und da eigentlich schon diesen Gedanken OER vorgegriffen haben. Aber dann ist nichts mehr passiert und zwar ziemlich lang. Letztendlich ist es in Deutschland wieder erst ein Thema geworden 2012. Jetzt können Sie rechnen, von 1997 bis 2012 sind 15 Jahre, wo einfach nichts passierte in dieser, also in der Bildungslandschaft zu dem Thema. In der Breite natürlich gesehen. Es kann sein, dass es Einzelinitiativen gab, die jetzt hier nicht aufgeführt sind, aber eben in der größeren Breite, dass es spürbar war auf Bundesländer oder gar nationaler Ebene, hat das Thema eigentlich kaum eine Rolle gespielt. 2012 kam es dann tatsächlich auch auf die Agenda oder mehr in den Blickpunkt, im Schulkontext, weil es damals, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das mitbekommen haben damals, den sogenannten Schultrojaner oder das Schultrojaner-Debakel gab, wo versucht wurde, seitens Verlagen die Nutzung von Schulbüchern in Schulen durch Online-Tools irgendwie zu tracken. Und das hat natürlich datenschutzrechtliche Auswirkungen gehabt und einen großen Aufschrei zumindest in der Fachcommunity verursacht. Und dann wurde deutlich, okay, wir müssen hier doch mal was machen noch. Und um da nicht weiter ins Detail zu gehen, das Ganze ist tatsächlich auch als interaktive Karte verfügbar, wenn Sie und ihr da mal reinklicken wollt. Entweder den Link auf dem Text oder eben die Grafik einfach mal abrufen. Da kann man sich gerne weiter informieren. Letztendlich, long story short, zum Hier und Heute, 2017 hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Förderinitiative OER Info oder nein, eine Förderlinie OL-Info ins Leben gerufen. Das wurde 2016 ausgeschrieben, 2017 begann die Förderlinie. Und es ging letztendlich darum, das Thema OER mehr in die Breite zu bringen, und zwar quer durch die Bundesländer. Das heißt eben letztendlich das erklärte Ziel der Aktivierung von Multiplikatoren, wo die Definition von Multiplikatoren wieder eine sehr offene war. Das heißt, es kann von Projektmitarbeitern an Hochschulen bis zu Schülerinnen und Schülern, die an Grundschulen und Ähnlichem tätig sind, alles gedacht sein letztendlich. Aber ja, dementsprechend haben die Projekte, die dann auch gefördert wurden, das sehr unterschiedlich ausgelegt. Letztendlich wurden dann eben 23 Projekte gefördert, wovon eines davon eben das Projekt SYNLEUR oder Synergien durch Lernen und Lernen mit OER war oder ist momentan noch. Und die Förderlinie läuft jetzt leider im Sommer 2018 aus. Wir gucken jetzt mal, wie es weitergeht. Im Kontext der Bundesregierung ist tatsächlich ganz spannend, dass in der Regierungserklärung der Großen Koalition der neu gebildeten Regierung 2018 OER auch als Thema genannt wurde. Wie man hier sehen kann, bei den Zeilenangaben in Zeile 1723 plus X ist ein bisschen weiter hinten, aber es hatte doch eine Relevanz anscheinend, weil sonst würde es nicht in der Erklärung stehen. Genau, das heißt, wir haben hier schon mal die Nennung des Themas. Was daraus dann gemacht wird, ist tatsächlich die Frage, auch weil der viel gepriesene Digitalpakt D, das Programm der Forschungs- und Bildungsministerin, ja momentan noch zur Diskussion steht anscheinend, aber das nur als Kommentar. Wir gucken mal, was passiert, auch da. Und dann kommen wir doch auch gleich zu Hamburg. In Hamburg haben wir insbesondere und vor allem eben das Leuchtturmprojekt der Hamburg Open Online University, das gegen Ende 2015 durch den Hamburger Senat und mit dem damaligen Bundeskanzler Olaf Scholz im Kontext der Initiative Hamburg als digitale Stadt ins Leben gerufen wurde. Und da haben wir hier das Netzwerk der sechs öffentlichen Hochschulen, die hier mitarbeiten, plus das Universitätsklinikum Eppendorf, das Multimediakontor Hamburg und die Senatskanzlei und die Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, genau. Die Hamburg Open Online University oder kurz einfach HU, wie wir sie intern nennen, hat sich eben zum Ziel gesetzt, eine Öffnung der Bildung im Sinne von, also eine Öffnung der Hochschulen in Richtung der Zivilgesellschaft herbeizurufen. Und das soll implizit durch die Bereitstellung von Lehr- und Lernszenarien, die als OER erstellt werden, ja, geschehen. Hier mal kurz die Definition dazu auch an der Seite noch. Diese Lernangebote sollen eben entsprechend diesem Markenkern, der hier aufgezeichnet ist, eben offene Bildungsressourcen sein. Es soll eine zivilgesellschaftliche Relevanz aufgezeigt werden. Eine Wissenschaftlichkeit soll gegeben werden, nachdem wir eben mit Hochschulen arbeiten. Und eine Lernerorientierung oder Kollaboration soll auch mitspielen. Letztendlich decken sich viele dieser Themen wiederum untereinander, aber es explizit zu machen, ist wahrscheinlich auch gar nicht verkehrt. Hier ein paar Beispiele noch von der HU-Plattform, ein Screenshot, was denn da so gerade passiert als Lehrangebote. Wenn Sie wollen, gerne auch auf der Webseite www.hu.de einfach mal gucken, was denn gerade so passiert. Es kommen tatsächlich auch kontinuierlich weitere Angebote hinzu, weil die Hochschulen aktuell in der zweiten Förderphase stecken bis Ende 2018 und eben momentan einfach fleißig am Machen sind. Und das ist eben spannend zu verfolgen. Nachdem die Universität Hamburg auch an der HU beteiligt ist, wie wir in der Netzwerkgrafik gesehen haben, fliege ich jetzt quasi noch ein kleines bisschen weiter auf die Makroebene in Richtung Universität Hamburg. Und da haben wir einerseits eben das Projekt der HU at UAH, das heißt die Hamburg Open Online University an der Uni Hamburg. Und wir haben uns mittlerweile für ein Modell entschieden nach den ersten zwei Jahren der Medienproduktion, das sich von den anderen Hochschulen mittlerweile unterscheidet. Wir machen das mittlerweile sehr zentralisiert und bieten quasi mit einem zentralen Medienproduktionsteam, das Sie hier rechts auf dem Poster dargestellt sehen, eben eine Unterstützung für Lehrende, die auf diesem Poster auf der linken Seite letztendlich exemplarisch oder verkürzt dargestellt ist, eben weil die Rückmeldung der ersten zwei Jahre an der Universität Hamburg tatsächlich war, ich würde gerne mitmachen, aber ich habe einfach keine Zeit. Und das ist immer so das, was man dann denkt, okay, wie verschaffen wir euch und ihnen die Zeit, indem wir euch letztendlich die Neuerfindung des Rades, die immer wieder stattgefunden hat, einfach abnehmen und sagen, wir machen die Produktion für sie und euch und von Seiten der Lehrenden kommt dann der inhaltliche Input. Und das läuft jetzt tatsächlich seit 2017 und hat sich bei uns mittlerweile sehr gut angelassen und wird auch durch die Lehrenden wirklich sehr begrüßt, weil der Mehrwert deutlich wird. Eben links nochmal diese Kampagne, keine Zeit für Digitalisierung, wir machen das für Sie und mit Ihnen. Das war uns ganz wichtig, eben nicht nur für Sie als Dienstleistung, sondern eben auch mit Ihnen, um das Kollaborative nochmal aufzuzeigen und eben auch deutlich zu machen, dass auch die Lehrenden sich nicht zurücklegen können, sondern eben auch mitmachen sollen tatsächlich. Genau. Und auf der anderen Seite haben wir eben das schon genannte Projekt Synlör an der Universität Hamburg, das sich eben aus der Förderlinie des BMBF, der OER-Info-Förderlinie, ergeben hat und sich tatsächlich mehr um Awareness im Großen und Ganzen kümmert letztendlich. Das heißt, in dem Projekt gehen wir tatsächlich an der Universität Hamburg, aber auch das nur als kleinen Bruchteil, sondern wir gehen sowohl auch an andere Hochschulen als auch an Schulen und wollen mittels Workshops und Informationsveranstaltungen OER und das Thema der offenen Bildung in die Breite tragen tatsächlich. Was wir dort so gemacht haben, ist hier einmal jetzt aus dem aktuellen Abschlussbericht auch die Infografik. Wir waren eben fleißig mit Workshops, wir haben Vorträge gegeben, national, international, hier unten in Hamburg in Zahlen tatsächlich, um den Kontext der Stadt Hamburg, die ja ein großes Universum für sich ist im Schul- und Hochschulbereich schon. Wenn man sich die Zahlen mal anguckt, mit 75.000 Studierenden in der gesamten Stadt, das ist schon substanziell, würde ich sagen. Und auch tatsächlich die Lehrenden und Schüler und Schülerinnen, die wir abholen wollen, potenziell, das ist schon ziemlich große Dimensionen. Und was wir gemacht haben, ist eben einerseits Workshops angeboten, andererseits Informationsveranstaltungen, aber auch Begleitmaterial und Infomaterial zu den ganz einfachen Fragen von wegen, was ist denn eigentlich OER zum Beispiel? Wie mache ich OER? Was muss ich beachten? Das sind die Heftchen, das Synergie-Praxis-Format, das hier auch ausliegt, das Sie gerne auch mitnehmen können. Wir haben ja auch explizit auf tatsächlich sowohl digital als auch analog gesetzt, das heißt in Print, weil auch da die Erfahrung gezeigt hat, dass die Lehrenden vor allem an Schulen auch gerne einfach mal so ein Heftchen in die Hand nehmen, auf den Schreibtisch legen oder mal im Aktenordner abheften und dann zur nächsten Veranstaltung mitnehmen und dann eben so ein Nachschlagewerk einfach bereit haben. Das andere ist eben das Poster, das hier abgebildet ist, letztendlich ein Informationsposter, der Weg zu OER. Das heißt, welche Schritte muss ich tatsächlich gehen, um OER zu erstellen? Also nochmal eine andere Aufbereitung der Informationen. Dann haben wir tatsächlich die Produktion bei uns im Projekt eben einerseits natürlich selbst auch dokumentiert, als auch eben den Bereich der WHO quasi mit beraten, weil quasi die Experten, die die Workshops gemacht haben, sehr schnell relativ viel über OER wussten, was das Wissen, das der Medienproduktion auf der anderen Seite erstmal wieder gefehlt hat. Und so hat man sich gegenseitig eigentlich ganz gut aushelfen können und da, glaube ich, auch Synergieeffekte erzielen können. Und in dem Kontext der Awareness ist tatsächlich eben dann auch noch die anderen Events, wie zum Beispiel das OER-Camp Nord, das wir als Regionalpartner 2017 hier an die Universität geholt haben und im chinesischen Teehaus in der Stadtmitte im Grindelviertel waren und 2018 als Regionalpartner auch noch dabei waren und da die berufliche Schule für Medien und Kommunikation als Partner gewinnen konnten. Auch einfach mehr, um in den Schulkontext noch zu kommen. Das quasi in der Breite und Länge zu dem Gesamtthema. Vielen Dank fürs Interesse schon mal.